Bits and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
Im Amerikanischen ist es noch viel stärker, dass die Museen durch das Stiften und Schenken im Grunde genommen zustande gekommen sind. In Europa ist es schon so, dass eben der Staat häufig mitfinanziert und eben die Ankäufe ermöglicht.
Der größte Schatz des Museums sind seine Sammlungen. Sie werden gepflegt, präpariert und kuratiert. Aber woher kommen die einzelnen Objekte? Manche von ihnen waren Geschenke an das Museum. Über die Bedeutung dieser Schenkungen und welche Formen sie heute annehmen können, das erzählen Angela und Elisabeth. Dr. Angela Strauß ist Historikerin und seit 2018 am Museum für Naturkunde. Besondere Aufmerksamkeit schenkt sie der Mineralien- und Gesteinssammlung des Museums. Nicht nur, weil es da so schön glitzert und funkelt. Angela hat zu ihr geforscht. Im Projekt Schwerwiegende Schenkungen untersucht sie, ob und wie Schenkungen an das Museum dazu geführt haben, dass Museumsobjekte politisch betrachtet oder genutzt wurden. Und welchen Einfluss ehemalige Objektbesitzer auf die Institution Museum ausüben konnten. Was wir noch alles unter Schenkung verstehen können, das weiß Elisabeth. Dr. Elisabeth Heine kennen manche HörerInnen vielleicht schon aus unserer Anthropozän-Folge. Da hat die Literaturwissenschaftlerin das Sammlungsexperiment Natur der Dinge vorgestellt. BürgerInnen können darin mit eigenen alltäglichen Objekten zu einer digitalen Sammlung über das Anthropozän beitragen. Museumssammlung also mal anders. Im Rahmen der Citizen Science beschäftigt sich Elisabeth mit immateriellen Schenkungen, also das Schenken von Erinnerungen, von Zeit oder von Wissen. Schenken früher und heute. Damit übergebe ich das Mikrofon an unseren Host Lukas Klaschinski. Los geht's!
Angela, Elisabeth, schön, dass ihr da seid.
Danke.
Willkommen erstmal. Mit fast jeder Beats & Bones-Folge könnte man ja ein Sammlungsobjekt verknüpfen. Habt ihr ein Lieblingsobjekt?
Also eines meiner liebsten Objekte ist der Malachit aus dem Ural in der Ausstellung. Und den findet man in der vordersten Vitrine, wenn man vom Eingang kommt und dann nicht zu den Dinosauriern geht.
Wo man immer automatisch hinläuft.
Ganz genau, da nicht, sondern in den Mineraliensaal. Dann liegt der vorne in der Vitrine. Und der ist grün und unübersehbar, weil er sehr groß ist. Also es ist eigentlich ein Schmuckstein, ganz oft, kleiner, aber ist gleichzeitig auch ein Verweis auf Kupferlagerstätten. Deshalb ist er auch grün.
Okay, verstanden. Stimmt, weil Kupfer färbt sich ja auch grün.
Genau, das Stück sozusagen, das ich meine in der Vitrine, das hat einen sehr klaren Grünton. Also das hat ganz unterschiedliche Grüntöne und ist unglaublich farbkräftig. Und interessanterweise kennen wir zwar nicht die Provenienz, aber es könnte sein, dass es aus einer Staatsschenkung kam von Zar Alexander I., der 1803 Berlin besucht hat.
Und das mal mitgebracht hat. Hier habe ich mal was Kleines für euch.
Er hat tatsächlich insgesamt 300 Stücke mitgebracht.
Wow.
Genau, aber es ist sozusagen Ausdruck auch der Verbindung des russischen und preußischen Hofes. Wenn er dazugehört, das wissen wir natürlich noch nicht. Ne?
Okay. Elisabeth, wie ist es bei dir? Hast du ein Lieblingsobjekt?
Ich befasse mich ja beim Schenken, wie auch bei anderen Dingen, gerade im Museum, eher mit den nicht materiellen Sachen. Also eher mit dem Schenken von Zeit, von Geschichten, von Erinnerungen. Und würde deswegen vielleicht sagen, dass ich gar kein richtig physisches Lieblingsobjekt habe, sondern vielleicht ist es eher so eine Stimmung am Museum. Und als ich über Angelas Thema nachgedacht habe, habe ich gedacht, okay, eigentlich ist es wahrscheinlich die Mineraliensammlung, also der alte Sammlungssaal, der auch wahrscheinlich durch die Umzüge gerade umstrukturiert wird und der nicht sichtbar ist für normale Besuchende. Aber ich finde den so ganz besonders, weil da sind eben sowohl die alten Vitrinen drin, als auch so verschiedene Sammlungsschränke aus verschiedenen Zeiten, dazwischen so die Arbeitsplätze der Sammlungsmitarbeitenden und man weiß immer gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Und ich bin da total gerne. Auch der Geruch dort ist ganz toll. Deswegen wäre es wahrscheinlich das, die Stimmung in diesem Saal.
Ah, okay. Auch spannend, die Perspektive. Bevor jetzt ein Objekt ans Museum kommt, muss es ja erstmal entdeckt werden. Und wir kennen große bekannte Naturforscher wie Darwin oder Humboldt. Zu den weniger bekannten gibt es ja auch die Folge Hidden Champions. Wie stünden jetzt aber die Chancen, dass Normalo ein Objekt einreicht, so wie ich zum Beispiel?
Also ich würde so im Scherz sagen, wahrscheinlich nur bei 3,33%, weil es tatsächlich so ist, dass man eben ein bisschen Vorwissen braucht. Also wenn man jetzt imaginiert, du gehst sozusagen los und versuchst etwas zu finden, dann wird das schon schwierig. Und dann müsstest du es tatsächlich ja auch noch vorbereiten, damit es zum Objekt wird. Also du müsstest es zuschlagen können. Das ist tatsächlich eine handwerkliche Fähigkeit auch. Also unsere Objekte sind ja nicht nur aufgesammelte Steine, mhm, sondern es sind ja Proben aus der Natur, mhm, Musterbelege für Dinge. So, und selbst wenn du das alles bewältigt hast, theoretisch könntest du es übrigens auch kaufen, aber das ist nochmal eine andere Thematik, dann ist es so, dass du das noch am besten einordnen müsstest, wissenschaftlich bearbeiten müsstest. Das wäre von Vorteil. Zum Beispiel der Fundort ist ein Thema. Also wir brauchen heutzutage sehr genaue Fundorte, damit wir das wissenschaftlich auswerten können. So, und deshalb würde ich sagen, im Scherz bei 3,33%, also nichtsdestotrotz, ne, es ist herzlich willkommen anzufragen und so weiter. Also das ist jetzt so meine Zahl dafür, um deutlich zu machen, dass es gar nicht so einfach ist.
Zahlt das Museum dann dafür so eine Art Finderlohn?
Mir ist es nicht bekannt, dass es einen Finderlohn gibt, sondern man kann eine Spendenquittung kriegen.
Ach so, genau. Ich weiß, dass für ein paar große Objekte, die im Museum stehen, dass es da keinen Finderlohn oder irgendwas gab. Also ich kenne es eben auch nicht, dass sowas gezahlt wird. Aber ich dachte, vielleicht gibt es ja irgendwie ein Objekt, was so ganz wertvoll fürs Museum ist. Und darum sagen sie, okay, jetzt gibt es hierfür einen Finderlohn.
Nein, dem ist nicht so. Also das ist vielleicht die Stelle, um jetzt nochmal zu sagen, dass eine Schenkung ist heutzutage ein Rechtsakt. Also es ist der Vertrag zwischen zwei Parteien darüber, dass Eigentum den Besitzer wechselt. Und in diesem Sinne sozusagen ist es auch nicht so, dass da nochmal eigentlich Geld fließen soll. Und das ist auch nicht der Fall. Historisch sieht es ein bisschen anders aus, weil sich tatsächlich diese juristische Regelung erst Ende des 19. Jahrhunderts herausgebildet hat. Mhm. Und deshalb ist es eben so interessant für mich gewesen, sich das für die frühe Phase anzugucken, wo das noch gar nicht alles eingespielt war. Und da ist es zum Beispiel so, dass es da sehr wohl eine Art Belohnung gab. Da haben die Menschen, das waren vor allem Männer, die haben eine Medaille der Akademie der Wissenschaften bekommen, also der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Und da muss man dazu sagen, dass die 170 Reichstaler wert war. Das sind tatsächlich, wenn man das nach Kaufkraft umrechnet, 8.000 bis 9.000 Euro wohl. Also nicht wenig. Und das ist natürlich schon ein bisschen mehr fast als ein Finderlohn. Oder es gab zum Beispiel auch Orden. Das hat natürlich auch eine enorme Bedeutung gehabt in der damaligen Gesellschaft. Und da sind fast die Buchgeschenke, die es dann auch schon mal gab, noch die kleinere Gegengabe. Also das sind alles Fälle, wo ich sagen würde, ja, es ist eine Gegengabe, also im Sinne von Marcel Mauss. Und da hat die Institution versucht, dem Sammelnden was zurückzugeben.
Beim Sammeln bleibt es ja meistens nicht bei einem Objekt. Wenn ich jetzt eine ganze Kollektion von Steinen zusammen habe, ist das vergleichbar mit einer Plattensammlung oder einer Briefmarkensammlung? Wäre das für die Mineraliensammlung des Museums besonders wertvoll?
Ja, also es ist sozusagen für die mineralogische Sammlung wertvoll. Also es ist eben dieser weit gefasste Begriff, weil es so ist, dass eine Sammlung von geowissenschaftlichen Objekten, da gehören sozusagen dann alle Dinge so mit rein, ist insofern vorteilhaft, weil die Stücke miteinander in Bezug gesetzt werden können. Also wenn du nur ein einzelnes Objekt hast, dann hast du im Grunde genommen weniger Informationen. Das ist ein bisschen so wie mit heutigen digitalen Daten. Und aus einem Netz kannst du viel mehr herauslesen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Mir ist es nochmal klar geworden bei der Schenkung von dem Arzt Karl Wilhelm Nose. Der hat 1814 über 1200 Stücke aus dem Siebengebirge und aus der Eifel der Sammlung geschenkt. Das ist auch wieder nicht sehr wenig. Und das hat er gemacht, damit er sozusagen mit diesen Stücken eine Argumentation darlegen konnte. Also es sind so steinerne Argumente im Grunde genommen. Und er wollte darlegen, dass die Erdkruste aus den Ozeanen entstanden ist. Und deshalb hat er die Gesteine aneinandergereiht und gesagt, schau mal, so haben sie sich verändert und das sind unterschiedliche Formen. Die Theorie ist inzwischen überholt, also die ist nicht mehr aktuell. Aber gleichwohl, wir haben noch die Proben und die Stücke. Und das ist auch nicht schlecht, weil zum Beispiel das Siebengebirge inzwischen unter Naturschutz steht und da schon gar keine Probenentnahme mehr möglich wäre.
Okay, also was macht eine Sammlung jetzt wirklich wertvoll? Muss man da so ein bisschen Wert definieren? Ist es die Besonderheit einer Sammlung? Ist es tatsächlich der Verkaufswert?
Über Werte könnte man, glaube ich, ewig reden. Also das Wichtigste ist, dass sie sich verändern und transformieren. Also es ist nicht festgeschrieben. Bei den Museumsobjekten ist es so, dass historisch gesehen, obwohl nein, eigentlich immer, der ästhetische Wert nicht unwesentlich ist, weil sie ja auch zum Schaugegenstand werden. Gleichzeitig ist es so, dass sie natürlich auch monetären Wert haben. Also selbst bei Schenkungen wurde sozusagen errechnet, wie viel das wert ist. Heutzutage spielt es noch eine Rolle der Versicherung wegen zum Beispiel.
Und weil man es natürlich auch steuerlich geltend machen kann, wenn man dann...
Genau. Ne, das ist immer eine Frage sozusagen des Interessens. Aber es dominiert vor allem auch eben dieser epistemische Wert. Also welche Erkenntnis können wir daraus ziehen? Und da ist es natürlich auch so, dass wir zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Fragen an die Objekte und Sammlungen stellen. Also wir befinden uns hier gerade so auf so einer ganz abstrakten Ebene. Es ist gar nicht so leicht, darüber zu reden, weil es natürlich mit jedem Objekt und jeder Sammlung schaut es wieder ein bisschen anders aus. Also wir haben zum Beispiel auch Bohrkerne in der mineralogischen Sammlung. Ja, dann könnte man jetzt sagen, ja, wo ist denn da bitte der ästhetische Wert? Gibt auch manchmal, machen wir das unter Kollegen ganz gerne. Also ich persönlich finde zum Beispiel Basalt sehr wohl ästhetisch. Aber es gibt Kolleginnen, die sagen, auf gar keinen Fall. Also es muss bitte schon eher der Rubin sein oder so oder keine Ahnung.
Ah, okay.
Ja, also jedenfalls ist es mit den Werten sehr unterschiedlich. Historisch gesehen ist das so ein Kipppunkt Anfang des 19. Jahrhunderts. Da nimmt dieses Epistemische sehr stark zu. Und heutzutage ist es so, dass wir vor allem nach der gesellschaftlichen Relevanz fragen. Mhm. Also auch das ist ja ein Wert.
Unbedingt.
Funkel, Funkel, Glitzer, Glitzer. Willkommen in der größten Mineraliensammlung Deutschlands. 180.000 Objekte funkeln hier mit eurem Lächeln um die Wette. Und wer auf atemberaubende Farben und faszinierende Strukturen steht, der lasse mal die Blicke über Chalcedon, Hyalit, Chlorit, Kyanit, Datoli und Co. wandern. Meine Favoriten, der tiefgrüne Uvaruviit und der seltene schwarzmetallische Luzonit. Wer es klassisch mag und jetzt schon Richtung Gold schielt, das gibt es auch. Ein richtiger Goldklumpen ist es aber nicht. Und an alle Langfinger da draußen, macht euch keine Mühe. Ist eher ein Duplikat. Das echte Exemplar liegt an einem sicheren Ort. Sucht lieber selbst. Zum Beispiel bei Reichmannsdorf, bei Steinheid und Schwarzertal im Thüringer Wald. Und, der Name sagt es, bei Goldkronach im Fichtelgebirge und bei Korbach in Nordhessen. Bei der Mineraliensammlung hört es übrigens nicht auf. Da wäre noch die petrographische Sammlung. Das ist die Sammlung von Gesteinen und Meteoriten. Und nur weil die nicht so hübsch funkeln, sind sie nicht weniger spannend. Und so ganz stimmt das ja auch nicht. Unsere Meteoritenexperten Ansgar Greshaker und Lutz Hecht würden auf jeden Fall dagegenhalten. Ein Anschnitt eines Meteoriten zum Beispiel ist wunderschön. Und was die uns erst erzählen können, hört dazu gerne in unsere beiden Meteoritenfolgen rein. Hinter dem besonderen Äußeren von Mineralien und Gesteinen stecken eben Geschichten. Zum Beispiel darüber, wie unsere Erde entstanden ist oder über die Ursprünge unseres Sonnensystems. Wenn ihr aber Angela fragt, stecken da noch weitere Geschichten drin. Und die haben mit ihren Sammlern zu tun. Von A wie Abig bis Z wie Zipser. Ja, es waren nur Männer. Zwei bekanntere waren auch dabei. Leopold von Buch und Alexander von Humboldt.
Wie ist die Mineraliensammlung jetzt zustande gekommen? Also Humboldt und Co. haben ja die ganzen Gesteine und die Minerale ja nicht verkauft.
Die Sammlung insgesamt ist schon durch andere Ankäufe und durch Tausch zum Beispiel zustande gekommen.
Ach,
also
okay.
Schenkungen sind nicht das Einzige.
Gut.
Nicht, dass wir uns missverstehen.
Das hatte ich jetzt die ganze Zeit so auf dem Schirm.
Nein, nein, das muss ich nochmal sehr deutlich sagen. Man hat auch Geld in die Hand genommen.
Okay.
Aber es ist tatsächlich so, dass Alexander von Humboldt zum Beispiel wiederholt Mineralien und Gesteine geschenkt hat. Das hat mit seiner Nähe zu tun zum preußischen Hof und natürlich auch zum preußischen Staat und zu dieser ganzen Idee des Museums und im Netzwerk, wo er eingebunden war und so weiter. Also er hat zum Beispiel die Proben von seiner Amerikareise mitgebracht, 1805. Und da gingen die noch an eine Vorgängerinstitution. Das war das Königliche Mineralienkabinett. Und das ist dann aber übergegangen sozusagen in die Universität. Und dann gehören die Stücke auch ab da zur Universitätssammlung. Genau, aber es sind eben Stücke auch angekauft worden und auch da habe ich nochmal eine Summe mitgebracht. Der Chemiker Klapproth, der Berliner Apotheker, der hat seine Sammlung verkauft, 1817, dem preußischen Staat. Und der hat ganze 17.000 Reichstaler an Gold dafür bekommen. Und traue ich mich gar nicht, den Umrechnungswert zu nennen, das kann eigentlich nur falsch sein. Das sind 400.000 Euro. Und das haben tatsächlich die Nachkommen dann bekommen. Also erst während des Verhandlungsprozesses um die Summe und in welchen Margen das sozusagen gezahlt werden soll, ist er dann auch verstorben.
So stressig war das?
Nein, er war eh schon krank.
Okay.
Aber da sieht man mal sozusagen, dass es sehr unterschiedlich ist und dass eben auch der preußische Staat und manchmal tatsächlich der König aus seiner privaten Schatulle auch eben einfach bezahlt haben.
Jetzt hast du ein paar aufgezählt, die zu dieser Sammlung beigetragen haben. Ich stelle mir aber auch vor, wenn es gerade um Mineralien geht, dass es ja auch Menschen aus dem Bergwesen gewesen sein müssen, die dazu beigetragen haben. Wenn ich die ganze Zeit irgendwie in der Natur arbeite, im Gestein, dann habe ich ja ein bestimmtes Gefühl dafür. Dann weiß ich irgendwie, was ist und finde da auch Dinge wahrscheinlich. Ne?
Ja, genau. Also das gibt es auch. Das ist eigentlich, war das natürlich nicht vorgesehen, weil natürlich die Besitzer der Minen waren ja daran interessiert, die Dinge für sich zu behalten. Aber gleichwohl ist das so, ja. Also Minen und Bergwerke sind sehr günstige Fundorte. Und das ist für die oft Männer eben auch durchaus attraktiv gewesen, weil es natürlich ein Zuverdienst war. Aber das ist dann auch nicht dokumentiert. Also oder ja, wenig dokumentiert, weil wir uns da in so einer Grauzone bewegen.
Ja, minimal.
Minimal, genau.
Genau, wir wollen ganz schnell auf Schenkungen gucken. Also wir wollen uns Schenkungen in dieser Folge genauer angucken. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie lief so eine Schenkung ab? Du hast vorhin schon erwähnt, dass es manchmal Gegenleistung gab, aber eben auch nicht immer, ne? Also es gab ja auch, dass einfach geschenkt wurde und das wurde dokumentiert und jemand wurde dann eingetragen in die Bücher, hat vielleicht auch was für seinen Ruhm und seine Ehre getan, aber das war's, ne?
Ja, also genau, es gab schon einen Prozess, wie das ablief, nämlich es gab das Angebot und das konnte sowohl eben an den Direktor erfolgen, aber es ging manchmal auch an den Minister tatsächlich, also durchaus höchste Ebene oder an den Staatskanzler. Und dann war es aber notwendig, dass es vom Experten im Grunde genommen begutachtet wurde und das war dann wieder der Direktor, der machte dann die fachliche Begutachtung. Und dann gab es die politische Entscheidung und dann ging es weiter dahingehend, dass die noch eingepackt werden mussten. Also teilweise können die Stücke sehr fragil sein, gerade wenn die Kristalle eine bestimmte Ausbildung haben. Und der Transport organisiert werden und dann kamen die in das Museum und ab da wird es auf keinen Fall einfacher, weil es immer eine Platzfrage in Museen ist. Und tatsächlich ist es bei ein, zwei Schenkungen auch so, dass es klar ist, die wurden viel später erst ausgepackt. Und vor allem, wann die bearbeitet wurden und wie die bearbeitet wurden, ist dann auch nochmal unklar. Wir verfolgen das anhand der Etiketten zum Beispiel. Also es gibt bei der mineralogischen Sammlung kein Zugangsbuch. Bei vielen anderen Sammlungen ist es so, dass man sehr genau sozusagen den Zugang dokumentiert. Also ganz viel Logistik dabei auch und Verwaltungsakt. Und das ist genau gar nicht so ganz romantisch, wie man sich das so zu Weihnachten vorstellt.
Ja, kann man sagen, ohne Schenkung würde das Museum so nicht existieren? Weil die machen so einen großen Teil der Exponate aus?
Also wahrscheinlich würde das Museum schon existieren, aber eben anders. Ja, und es ist so, dass es im Amerikanischen ist es noch viel stärker, dass die Museen durch das Stiften und Schenken im Grunde genommen zustande gekommen sind. In Europa ist es schon so, dass eben der Staat häufig mitfinanziert und eben die Ankäufe ermöglicht. Aber gleichwohl darf man nicht unterschätzen, dass die Sammlung des Museums für Naturkunde in Berlin, die geht ja zurück auf die Universität auch, dass die profitiert hat von Schenkungen.
Ja. Wie ist das denn heute mit den Schenkungen? Also was sind das für Leute, die sammeln? Sind das Forschende? Sind das Rentner mit einem Hobby, Jugendliche, die vielleicht von einer Sammlung auf Gesteine gewechselt haben? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich glaube, es ist kein Hobby, das so en vogue ist unter jüngeren Menschen. Also ich rede jetzt hier nicht von den Kieselsteinsammeln der Vierjährigen, sondern sozusagen schon, dass man das bestimmt und im besten Fall auch über die Aufbewahrung sich Gedanken macht und so weiter. Gleichwohl gibt es Gruppen, die sich auch zusammentun und sich austauschen. Und vor allem gibt es aber auch Messen, wo man Stücke kaufen kann, wo man Stücke tauschen kann. Nun ist es aber so, dass der Markt gewisse Preise hat und da sagen die meisten Museen, da können sie eigentlich nicht mehr mithalten. Ja, also das ist vor allem bei Mineralien so. Bei Gesteinen mag das schon wieder ein bisschen anders aussehen, weil die natürlich eben nicht konkurrieren mit dem Markt und den Abnehmern. Und bei Meteoriten ist noch ganz anders. Also das ist natürlich noch begehrter.
Und da gibt es ja auch teilweise horrende Preise, die gezahlt
genau
werden, ne?
Ja. Genau. Und das spielt natürlich sowohl für den Privatsammler eine Rolle, als auch dann für den Erwerb und die Übernahme. Ja, also das ist das Spannende daran und eben auch bei Schenkungen, dass man das so durchaus im Blick haben darf und muss sozusagen, was eigentlich mit dem monetären Wert, wie es damit ausschaut. Also Naturalien ist ja insgesamt, ne? Also das weißt du ja von anderen Sammlungen, dass es nicht nur eben um das Epistemische geht und nicht nur um das Wissen, sondern da steckt eben dieser andere Wert mit drin, dieser finanzielle.
Sollte man deshalb irgendwie wieder was anderes einführen, wie es früher mal war, zum Beispiel, dass man Goldmedaillen wieder verleiht, falls das Forschungsmuseum auf die Mithilfe und die Partizipation von solchen Schenkungen angewiesen ist?
Ja, ist ein interessanter Gedanke. Ich glaube, das sollten wir lieber mit Herrn Vogel mal besprechen, ob er bereit wäre. Das nochmal mit dem Ministerium zu klären, ob das eine Medaille geben kann. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, aber ja, also man versucht natürlich da Partnerschaften zu entwickeln und das hat ja auch Vorteile für den Besitzer, wenn er das sozusagen in eine öffentliche Institution abgeht. Und das sind Motive, die sind quasi alt, nämlich zum einen erhofft man sich ja, dass es da sicher aufbewahrt wird für die übernächste Generation. Und das ist auch unser Anspruch.
Ja.
Und zum anderen gibt es ja auch dieses sich ins Gedächtnis einschreiben. Das hat übrigens Humboldt schon seinen Freund Freies Leben geschrieben, dass er die Stücke jetzt mal abgibt, damit die in der öffentlichen Sammlung zu sehen sind und dadurch an beide erinnert werden kann. Also das tauchen dann manchmal schon auch die Namen in den Ausstellungen auf, aber zumindest in den Katalogen und dergleichen ist das Objekt dann mit dem Sammlernamen verknüpft. Und das macht eben dieses Erinnern und Gedenken aus.
Ja, Erinnern und Gedenken ist vielleicht die eine schöne Seite davon, aber auch was fürs eigene Ego tun, ist jetzt auch nichts Schlimmes, ne? So sich ein Monument verschaffen und unsterblich zu machen, könnte auch eine andere Motivation sein, ne?
Naja, vielleicht kann man da ja auch noch eine dritte Sache mit reinbringen, und zwar, dass es ja um den wissenschaftlichen Wert selber gehen könnte.
Mhm.
Also wir haben ja schon darüber gesprochen, genau, dass es einerseits das materielle Schenken gibt und dass es andererseits natürlich auch das Schenken in einem ganz anderen Sinne gibt, nämlich zum Beispiel in Form von freiwilliger Arbeit nicht wissenschaftlicher Personen mit am Museum. Und die Geschichte des Ehrenamtes ist zum Beispiel ja sehr eng mit der Geschichte von modernen Museen verbunden. Es gibt es eigentlich seit dem 19. Jahrhundert. Und vor allem auch in der Naturforschung ist das Ehrenamt immer schon eine ganz wichtige Komponente gewesen. Also das war dann organisiert in Vereinen oder in naturforschenden Gesellschaften. Aber da ging es ja vor allem auch darum, wirklich für die Sache selber etwas zu tun. Natürlich sind das alles ganz wichtige Gründe. Es geht um Erinnern, Gedenken. Es geht sicherlich auch um Prestige, worüber vielleicht noch gesprochen wird. Aber etwas, was da trotzdem auch eine große Rolle spielt, ist sicherlich auch der wissenschaftliche Ehrgeiz, den auch nicht wissenschaftliche Personen haben und den sie mitbringen, wenn sie dem Museum etwas schenken im Sinne von ihre Zeit, ihre Arbeitskraft, ihre Ideen oder auch ihre Expertise in bestimmten Feldern.
Ja, und das hat wieder ganz viel mit Glück und Wohlbefinden zu tun aus der psychologischen Perspektive, weil das trägt dazu bei, wenn ich Sinn in einer Sache erfahre, dass ich auf jeden Fall zufriedener durchs Leben gehe. Also es ist auch am Ende wieder was fürs eigene Gefühl.
Ja, das muss ich ja auch nicht ausschließen. Also,
ja, total.
Also etwas fürs Gemeinwohl zu tun, muss nicht verstellen, dass man auch etwas für sich tut.
Ich meine, so sind wir als Menschen programmiert und das ist ja auch das Schöne daran. Wenn wir geben, wenn wir uns um andere kümmern, wenn wir ein Ehrenamt annehmen, dann trägt das zum eigenen Wohlbefinden bei. Und das, finde ich, ist was sehr, sehr Schönes.
Geschenke. Sie sind doch ganz wunderbar, um Zuneigung, Anerkennung und Dankbarkeit auszudrücken. Was gibt es Schöneres als das freudige Lächeln, das Strahlen in den Augen des geliebten Gegenübers? Nur was, wenn es nicht gefällt? Was, wenn sich noch Hoffnungen und Erwartungen beim Schenken einschleichen? Stell dir vor, dein Date überreicht dir einen teuren Strauß Rosen in der Hoffnung, damit dein Herz zu gewinnen. Du findest Rosen furchtbar klischeehaft, willst ihn aber nicht enttäuschen. Danke. Und so hängt seine Hoffnung unausgesprochen in der Luft, so präsent wie der Duft der Rosen. Mal ehrlich, beim Schenken steckt oft mehr dahinter, als wir zugeben wollen. Da ist die Frage nach Gerechtigkeit. Wer bekommt was und wie viel? Oder die stillen Enttäuschungen, wenn das Geschenk nicht den eigenen Erwartungen entspricht. Mit einem Geschenk schwingt manchmal eben doch noch eine Menge mehr mit.
Wie selbstlos sind Schenkungen gewesen? Da gibt es viele Perspektiven drauf. Man muss sich, glaube ich, nicht auf eine festlegen. Und das ist vielleicht auch das Schöne daran. Aber Angela, ging es auch häufig um Prestige, um Anerkennung und sich als Gönner abfeiern zu lassen? Oder spielte das eigentlich nicht so eine Rolle?
Naja, als Historikerin ist es nicht so leicht, über die Motivation etwas zu sagen. Also wir haben ja vor allem eben unsere schriftlichen Zeugnisse und das ist ganz viel mit Kommunikation und Diskursen sozusagen vollgestopft. Da ist man psychologisch, glaube ich, könnte man da heute besser rangehen. Insofern sollte man vielleicht mal eine Studie mit den Schenkenden oder den Partizipierenden heute machen. Aber klar, ich würde schon sagen, oder ich interpretiere einige Zeugnisse schon so, dass es auch darum ging, dieses Sammeln als Distinktionsmerkmal zu nutzen. Also man gehörte dadurch zu einem bestimmten Kreis. Also sowieso schon erstmal, ne, das waren halt Männer, also wir reden hier von einem Männernetzwerk. Und das andere ist aber auch, dass es, man brauchte eben dieses Geld und man brauchte diesen sozialen Zugang zu dieser Gruppe. Und mit dem Sammeln und Abgeben und Sichtbarmachen von Sammlungen konnte man das wieder verstärken, beziehungsweise überhaupt erstmal in diesen Kreis eintreten. Also um zum Beispiel Mitglied bei den Naturforschenden Freunde zu Berlin zu sein. Es gab noch andere naturforschende Gesellschaften. war es zum Beispiel die Auflage, dass man auch regelmäßig Proben und Bücher abgab. Also das gehörte sozusagen dazu, dass man was liefert.
Ah, okay. Interessant. Also so eine Art Status auch, um in bestimmte Kreise überhaupt reinzukommen. So ein bisschen das Polospielen der vergangenen Zeit.
Ja, genau. Also es gab natürlich von der Aufklärung geprägt auch noch andere Vereine. Also dieses ganze Bildungsbürgertum und Vereine, das sind ja die Schlagworte, die lange Jahrhunderte unsere Kultur geprägt haben. Ja, das ist so, dass natürlich dieses sich Befassen mit der Natur, da haben sich Kontakte geknüpft.
Und inwiefern hat das dann am Ende eigentlich auch Einfluss auf das Museum genommen?
Naja, es ist eben so, dass die Initiative des Museums kam schon auch stark von einzelnen Männern und Personen. Also es gab sozusagen eine Art Lobbyarbeit, würde man vielleicht heute sagen. Und dass die Sammlung ganz viele Stücke hat, ganz viele Proben aus diesen Netzwerken, die eben ja Experten und ich tue mich mal schwer mit diesem Begriff, mit Experten und Amateure zusammenbrachte, das steht außer Frage. Also es gab zum Beispiel sehr, sehr viele Ärzte. Die haben natürlich eigentlich ihr Geld damit verdient, dass sie mit der Medizin tätig waren. Aber die haben sich auch mit der Natur befasst. Und deren Sammlungen sind dann häufig auch am Ende des Lebens, also das ist so ein Zeitpunkt, wo dann auch Eigentum in der Form wechselt, sind dann in öffentliche Institutionen übergegangen. Also ich habe da leider keine Zahlen. Ne?
Und daraus ergibt sich ja eine Frage, welchen Einfluss haben denn Schenkende heute auf das Museum?
Ja, das ist ganz entscheidend eigentlich auch, um das Museum als demokratischen Wissensort zu verstehen. Wenn Schenkende ihre Perspektiven ans Museum bringen können, also indem sie ihre Zeit zum Beispiel oder ihre Fragen schenken, bringen sie etwas von sich mit, das das Museum so noch nicht weiß. Und ich glaube, das ist auch etwas, was in einem Kontrast steht dazu, wie Partizipation zum Beispiel in den 70er Jahren gedacht wurde. Da gab es schon mal so eine große Welle, wo versucht wurde, Museen viel stärker zu öffnen. Aber das, also es ist ein langsamer Prozess, auch ein gemeinsamer Prozess, wo man versucht, wirklich neue, ja, Schenkungspraktiken könnte man dazu natürlich auch sagen, aber einfach neue Kommunikationspraktiken einzuüben. Wie kann man auch darauf reagieren, was kommt aus der Perspektive der Gesellschaft und wie geht man auch mit der Machtdynamik um, die hinter dem Schenken steht? Weil natürlich, und das ist, glaube ich, für all diese Formen der Partizipation entscheidend, ist das Museum als eine traditionelle Institution mit einer langen Geschichte, auch mit einem großen ökonomischen Kapital, viel, viel mächtiger, als das jetzt eine Privatperson ist, die kommt und sagt, hier, ich schenke euch jetzt mal meine Zeit. Das müsste man in jedem Fall immer reflektieren. Und das ist für mich auch der entscheidende Punkt, wenn es darum geht, partizipative Prozesse ans Museum zu holen. Das ist immer natürlich immer toll und es klingt auch schön und das ist auch eine ganz wichtige Bewegung. Aber man muss sich der Machtasymmetrie, die da drin steckt, immer bewusst sein. Und das ist aber etwas, was das Museum eben auch transformieren kann. Also indem Personen tatsächlich gehört werden und indem dieses Schenken auch als gegenseitiges Lernen wahrgenommen wird, kann es dazu beitragen, dass man andere Formen auch des wissenschaftlichen Arbeitens generiert. Und das wäre etwas, wo tatsächlich ein Veränderungsprozess angestoßen werden könnte.
Das Museum ist ein demokratischer Ort für Wissens- und Meinungsbildung. Und mit einher geht die Verantwortung. Mit der Provenienzforschung, also der Forschung rund um die Herkunft der Objekte, wird die Museumsgeschichte kritisch unter die Lupe genommen und koloniale Hintergründe sichtbar gemacht. Und dann ist da die Demokratisierung des Wissens. Die gesamte Sammlung wird digitalisiert und so öffentlich zugänglich. Denn als demokratischer Ort soll niemand ausgeschlossen werden. Ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Aber ein Anfang ist gemacht. Elisabeths Sammlungsprojekt Natur der Dinge hat über die Landesgrenzen hinaus Sammelnde zusammengebracht, um sich an der digitalen Sammlung rund ums Anthropozän zu beteiligen. Nur was ist mit allen physischen Objekten, die das Museum annimmt? Was, wenn es zu viel wird, muss dann aussortiert oder weiter verschenkt werden? Und wie, à la Marie Kondo, what sparkles joy?
Kann ein Geschenk für das Museum auch zur Last werden? Ich denke da so an private Situationen, wenn man was geschenkt bekommt und Freude zeigt und eigentlich die Sache gar nicht so mag. Also meine Oma war Meisterin darin, mir Sachen zu schenken, die furchtbar waren für mich. Und jedes Mal war sie in freudiger Erwartung und die wollte ich ja nicht nehmen. Die Strumpfhosen, die ich da als kleines Kind tragen musste, die kratzigen und was nicht noch alles. Also beim Museum würde das ja dann ein bisschen anders aussehen. Das Museum muss sich um Objekte kümmern, sie pflegen. Und teilweise kann es ja auch sein, dass ein Forschungsobjekt dann gar nicht mehr aktuell ist. Und trotzdem muss man das noch aufbewahren.
Ja, wenn es ums Schenken geht und die Frage, inwiefern Schenken immer auch sinnvoll beziehungsweise etwas ist, was man wirklich auch annehmen kann, dann würde ich das gerne über das Projekt beantworten, mit dem ich mich gerade am Museum beschäftige. Und zwar geht es da um eine neuartige Form von Sammlung, die wir aufbauen. Eine Sammlung des Anthropozäns, Natur der Dinge nennt sich das Projekt. Und es geht uns darum, nochmal neu anzufangen zu sammeln und zu überlegen, wie kann man eigentlich Natur als Naturkundemuseum sammeln, wenn sich Natur ohne menschlichen Einfluss eigentlich gar nicht mehr denken lässt. Und dieses Projekt haben wir gleichzeitig zum Anlass genommen, auch wirklich über das Sammeln und auch die Beteiligung von verschiedenen Akteuren nochmal ganz neu nachzudenken und auch zu fragen, ja, wie müsste eigentlich so eine Sammlung entstehen, wenn es ganz dezidiert darum geht, verschiedene Perspektiven einzubeziehen und auch unterschiedliche Akteure zu Wort kommen zu lassen. Weil wenn wir von so etwas wie ja den Krisen der Gegenwart oder dem Anthropozän sprechen, dann geht es da vor allem auch sehr viel um Ungleichheiten, um unterschiedliche Betroffenheiten unterschiedlicher Faktoren bzw. Akteure in einer Gesellschaft von Umweltveränderungen. In Deutschland ist das noch einigermaßen homogen, aber gucken wir auf die Welt, dann sind das natürlich radikale Ungleichheiten, auch zeitliche Ungleichheiten, die sich da abspielen. Und genau das haben wir zum Anlass genommen, wirklich eine komplett partizipative Sammlung zu konzipieren, die ausschließlich auf Schenkungen basiert. Und Menschen können uns ihre Objekte oder Geschichten schenken, die für sie etwas mit Umweltveränderungen und der Rolle des Menschen zu tun haben. Und das ist eine sehr persönliche Sache auch. Also das heißt, wir wollen auch gerne wissen, wie fühlen Sie sich dabei? Was sind persönliche Betroffenheiten? Was sind auch ja Ihre ganz sensiblen Erinnerungen an vergangene Naturzustände zum Beispiel? Und da kommen wir dann in den Bereich von Objekten, die sensible Objekte sind, also Erinnerungsobjekte, alte Fotos, Dinge, die man geerbt hat zum Beispiel. Und dann ist die Frage, inwiefern das Museum oder überhaupt ein Museum der richtige Ort sein kann, um diese sehr persönlichen Objekte aufzunehmen, weil sie dann ja nicht mehr der Person gehören würden. Also das hat Angela ja sehr schön beschrieben, dass es ein Rechtsakt ist. Und in dem Moment, in dem ich mein persönliches Erinnerungsobjekt an ein Museum gebe, verliere ich es. Und genau darauf haben wir reagiert, indem wir eine digitale Sammlung konzipiert haben, die ausschließlich nach Fotos der Objekte fragt, aber genauso eben auch den Geschichten, den damit verbundenen Gefühlen zum Beispiel. Also eher eben nach den immateriellen Dingen. Und das, was uns die Menschen schenken, die dort teilnehmen, sind vor allem Erinnerungen. Es sind auch so etwas wie Wahrnehmungen, Meinungen, Perspektiven. Aber natürlich schenken sie uns auch ganz viel Zeit, wenn sie daran teilnehmen. Und am Anfang dieses Projekts hatten wir direkt den Fall, dass eine Person uns aber gerne einen Elfenbeinarmreif schenken wollte, also physisch, und den ans Museum bringen wollte, weil dieses Schmuckstück aus Elfenbein für sie ganz viel darüber erzählt hat, wie sich unsere Beziehung zur Natur verändert hat. Und sie das gleichzeitig nicht so gerne zu Hause haben wollte, weil Elfenbein natürlich jetzt mittlerweile auch anders bewertet wird, weil es ein Objekt ist, das sie zwar geerbt hat und in ihrer Familie wurde das viel getragen, aber sie jetzt eher Scham empfindet, wenn sie sich das anschaut und dachte, gut, dann ist doch das Museum genau der richtige Ort, um sowas aufzubewahren. Und wir haben dann aber leider abgelehnt, weil wir ja dezidiert keine physischen Objekte haben wollen. Und eben da dann genau auch diese Frage stellen würden. Wo kommt das Objekt her? Aus welchem Kontext kommt das? Und welchen wissenschaftlichen Wert hätte es für uns? Also das wäre so ein Fall, wo man darüber nachdenken muss, in welcher Verantwortung ist man eben auch als Museum, wenn man etwas annimmt? Was muss das Objekt mitbringen? Und was musste man dann auch als Museum leisten, um so ein Objekt anzunehmen?
Ja, Stichwort Verantwortung. Da muss man eigentlich auch über Kolonialismus sprechen. Dazu gibt es ja auch eine Folge. Da gibt es immer verschiedene Privilegien und Machtverhältnisse. Waren eigentlich die Schenkungen immer freiwillig?
Ich fange mal an, damit zu antworten, dass es hinsichtlich der unfreiwilligen Übergabe, also auch als Schenkung bezeichnet, das ist sozusagen die Definition, dass es einmal in diesem Begriff geben muss. Es ist vor allem für die DDR-Zeiten belegt und das hatte dann auch Konsequenzen. Also das wurde sozusagen dann als Unrecht auch, wurde darauf reagiert. Bei den Sammlungen hinsichtlich der kolonialen Kontextes ist es so, dass wir da dran arbeiten. Da ist es eben aufgrund dessen, dass es rechtlich noch nicht so klar definiert war. Also es liegt ja im 19. Jahrhundert, also zumindest in dieser frühen Phase. Ist es ein bisschen schwerer sozusagen herauszufinden. Also ich gebe mal ein Beispiel. Es gab einen Missionsdirektor tatsächlich auch, der hat eine Sammlung von 12 Gesteinen aus Sumab, das ist Namibia, mitgebracht. Und einige wissen jetzt gleich, was SUMEP ist, sozusagen das Signalwort für Diamantenabbau und für Kupfer. Und diese Proben hat er unseres Wissens nach von dem Minenbesitzer geschenkt bekommen. Also sozusagen eine Schenkung von einer Schenkung, eine Weitergabe. So, das heißt, er hat sie nicht irgendjemanden entrissen, aber gleichwohl gibt es, also zumindest bei mir, wenn ich in mich reinhorche, ein Gefühl von, aber moralisch war es vielleicht doch nicht ganz okay. Ja, also rechtlich gesehen ist es erstmal nicht problematisch. Er hat ja sozusagen das übereignet bekommen und hat es dann weitergegeben. Mhm. Aber natürlich heute wissen wir, dass da Menschen ausgenutzt wurden, ausgebeutet wurden, dass es hochproblematisch ist mit dem Bergbau und dem Abbau. Und dementsprechend müssen wir uns überlegen, wie wir uns dazu verhalten, dass wir diese Stücke haben. Mhm. Beantwortet das deine Frage?
Ja, auf jeden Fall. Und wie habt ihr euch dazu verhalten, ganz konkret in dem Fall?
Also das ist sozusagen, es ist jetzt das erste Mal, dass ich es ausgesprochen habe. Also die sind noch in der Sammlung drin und wir versuchen schon, dass wir, Kollegin Katja Kaiser kann das alles viel besser beantworten, wir versuchen schon nicht nur unsere Perspektive auf diese Rückgabe zu richten, sondern auch zu schauen sozusagen, wie kann es aussehen mit Zusammenarbeit, wie kann es aussehen mit überhaupt erstmal darüber ins Gespräch zu kommen. Mhm. Ja, weil die Frage wäre, wem würden wir jetzt die Stücke zurückgeben? Also wenn man jetzt das nur an dieser Rückgabediskussion festmacht, da kommt man gar nicht weiter so richtig. Sondern da hängen ja ganz viele andere Themen dran. Zum Beispiel viel stärker auch inzwischen dieses, was nehmen wir uns von der Natur auch? Mhm. Also gerade wenn wir das großflächig da Minerale rausholen. Mhm. Ja?
Ja.
Und das leitet ja über zu dem, was Elisabeth sagt. Also es gibt ja auch eine Frage von Schuld, eventuell sozusagen in so einem abstrakten Sinne gegenüber der Natur.
100%, ja.
Ja.
Und das ist eine spannende Frage, ne? Also wie viel entnehmen wir eigentlich für unsere Bedürfnisse? Und das bringt ja auch immer wieder so ein Gleichgewicht ins Kippen.
Auf jeden Fall. Und deshalb ist zum Beispiel die Frage nach der Anzahl der Stücke gar nicht mehr so gut, weil es geht gar nicht mehr um die Menge eigentlich. Also davon sollte man eigentlich langfristig wegkommen. Also ich glaube, wir müssen sozusagen lernen, dass wir genügsam sind. Ja, also und nicht sagen, ja, wir haben die größte Mineraliensammlung und wir haben auch die größten Stücke.
Nein, wir haben nur die wertvollsten.
Genau. Ja, also das hängt da alles mit dran an diesen Überlegungen und deshalb ist es so interessant, sich das anzuschauen, wie Erwerb stattfand, wie Schenkung stattfand, weil es uns hilft dabei, die Gegenwart anders zu sehen.
Und das ist auch ein schöner Blick in die Zukunft und vielleicht den an dich, Elisabeth. Wie sollen in Zukunft Sammlungen entstehen? Was meinst du? Ihr habt ja euer Projekt, wo ihr sagt, okay, wir machen Fotos von Objekten. Hat ja viele, viele Vorteile, aber eben auch ein paar Nachteile. Wie siehst du das für die Zukunft?
Also die Frage der Zukunft des Sammelns ist eine, die am Museum eine ganz große Rolle spielt. Wir haben auch einen eigenen Bereich, der sich nur dieser Frage widmet. Man muss gucken, aus welcher Perspektive man sie beantworten möchte. Weil einerseits, und das Thema Schenken, was wir jetzt heute besprechen, ist da, glaube ich, ein ganz wichtiges, weil es ja auch darum geht, inwiefern Schenken vielleicht auch nochmal eine wichtigere Rolle bekommen könnte, als es das bisher hat. Für den historischen Kontext haben wir das jetzt sehr schön nochmal so erzählt bekommen und welche wichtige Rolle das auch gespielt hat. Und gleichzeitig war es über das 20. Jahrhundert natürlich, haben wir ein bisschen auch verlernt, diese Beziehung zwischen Museum und Gesellschaft so als eine sehr dynamische zu denken, weil sich mit dem ausdifferenzierten Wissenschaftssystem das so stark auch in eine Expertenkultur verändert hat oder gewandelt hat, dass wir das Museum nicht als einen Bereich wahrnehmen, in dem wir frei interagieren können aus der Gesellschaft, aus einer nicht wissenschaftlichen Perspektive. Und ich glaube, der erste Punkt für einen zukünftiges Sammeln müsste sein, diese Grenzen wieder aufzuweichen. Also stärker die Fluidität zwischen wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Akteuren und Fragestellungen ins Zentrum zu rücken. Auch stärker zwischen natur- und kulturwissenschaftlichen Perspektiven beziehungsweise geisteswissenschaftlichen Perspektiven wechseln zu können. Also das haben wir jetzt ja auch sehr schön gehört, wie diese Schenkungen und die Steine, die wir da in der Sammlung finden, eigentlich nicht nur Naturobjekte, sondern immer auch Kulturobjekte sind. Und das müsste man auch nochmal viel stärker in dieser Frage, welche Objekte sollten denn zukünftig überhaupt gesammelt werden, in den Fokus kommen. Und dann ist natürlich auch der große Punkt, in welchem Medium soll das passieren? Müssen das immer die Originale sein? Müssen die wirklich physisch vor Ort sein? Wir haben als Museum ja ein enormes Platzproblem. Deswegen ja zum Beispiel auch die baldige Auflösung des historischen Sammlungssaals, weil wir große Umzüge planen und das alles irgendwie anders werden soll. Aber trotzdem haben wir diesen, ja, das ist ja nicht nur ein Schatz, das ist ja auch eine große Last, diese riesige physische Sammlung, der man gerecht werden muss. Und da kann das Digitale ja auch trotz aller Nachteile, die es bietet, man hat nicht das Objekt, das man anfassen kann, aber trotzdem kann es eine gewisse, ja, es kann Lösungen produzieren, indem es einerseits ermöglicht, dass Menschen ganz frei zugänglich auch anschauen können, indem man Wissen stärker vernetzt mit anderen Archiven, mit anderen Museen, aber eben auch für den Fall unseres Projekts, indem Menschen dieses Wissen anreichern können mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Wahrnehmungen. Und das sind für mich Punkte, die ganz entscheidend sind. Guckt man es jetzt nochmal stärker global an, dann ist natürlich auch das dekoloniale Sammeln, das dezentrale Sammeln ganz entscheidend. Also zu gucken, wie Sammeltätigkeiten auch immer gemeinsam angegangen werden können und dass es eben viel stärker um den Austausch, ja, von verschiedenen Wissensformen auch gehen müsste, die ins Zentrum gerückt werden sollten.
Jetzt gibt's noch eine kleine Schätzfrage für unsere Zuhörenden, und die eingefleischten Hörerinnen und Hörer kennen das ja schon, ne? Unser Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse, macht diesen Podcast erst möglich, und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und dem MFM Berlin stellen wir diese Schätzfrage zur nächsten Beats & Bones Folge ja schon immer bereit. Und dann gibt es das Reel und dann kann man fleißig mitraten, und aufgelöst wird sie hier im Podcast. Professionell beantwortet von euch, Elisabeth, Angela, mit der folgenden Frage. Wie viel wiegt das Bernsteinexponat im Museum? 9.750 Gramm oder ein knappes Kilo? 975 Gramm. Wäre ja auch schon ganz schön schwer.
Aber es sind tatsächlich 9.750 Gramm.
Wow.
Also fast 10 Kilo. Und ich würde gerne noch ergänzen, dass tatsächlich die Bernsteine gesondert in der Bernsteinsammlung bei uns aufbewahrt werden, weil dort häufig die Einschlüsse besonders interessant sind. Das Stück in der Ausstellung gehört aber weiterhin aus historischen Gründen zur mineralogischen Sammlung.
Okay, vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr da wart.
Hui, ein ganz schöner Brocken. Also der Bernstein. In der nächsten Folge drehen wir das Museum ein weiteres Mal auf links. Denn es ist längst noch nicht alles erzählt. Vor allem nicht, wenn es um Sexualität in der Natur geht und darum, wie sie im Museum repräsentiert wird. Mit unseren nächsten Gästen Krishan Maciuszek und Lube Lahuta tauchen wir in ein verborgenes Wissen und neue Blickwinkel. Bis dahin, abonniert gerne diesen Podcast und lasst uns ein paar Kommentare und Sterne auf Spotify da. Macht's gut, ihr Lieben. We'll be right back.